Hamilton. Ich glaube schon. Ich sag's dann. Im Johannesevangelium lesen wir in Kapitel 20, Vers 28 und 29. Im Johannesevangelium lesen wir Folgendes. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Glückselig und dankbar sind wir auch, weil wir durch Gottes Gnade den Glaube entdeckt haben. Der Glaube, wo Jesus da erwähnt. Vor einer Woche haben wir ja Ostern gefeiert und ich bin auch ein bisschen wie Beni Kirchenjahr-Fan und in unserem Kirchenjahr steht ja Quasimodo Geniti. Ich kenne den Sonntag auch aus anderen Regionen als der Sonntag von Thomas, Thomas-Sonntag oder der ungläubige Thomas, weil eben da steht vorher: Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Also eine Woche nach der Ostern ist Thomas auch dabei gewesen und hat geglaubt. Er hat müssen sehen. Aber wir sind ein bisschen besser als Thomas. Dürfen stolz sein auf uns. Jesus tut das belohnen und es ist so wunderbar, wie der Heilige Geist tut ein bisschen führen, was wir da für Bibelstelle haben im Gottesdienst. Im Petrusbrief haben wir genau das gehört, wo Petrus uns auch lobt und sagt, eben, wir glauben auch, was wir nicht gesehen haben. Und auch da ist der Glaube an das, was wir nicht sehen. Ein Glaube, wo wir auch heute, im heutigen Predigtest, wir fahren weiter mit Jakobus, auch heute hören wir vom Glauben. Ein Glauben, wo man muss Sorgen tragen. Und da lesen wir im Jakobus Kapitel 2, Verse 14 bis 20. 14 bis 20 im Kapitel 2. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen: Du hast Glauben und ich habe die Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Soweit Gottes Wort. Ich bin schon lange nicht mehr da gewesen. Ich freue mich, dass ich wieder da bei euch darf sein. Und es ist auch ein bisschen so, dass ich so an spezielle Tage da bin. Letztes Mal war der letzte Advent gewesen. Jetzt ist eben der spezielle Sonntag nach Ostern. Und nächstes Mal ist, glaube ich, Pfingsten, wenn ich wieder da sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da sein darf und weiter mit dem Jakobus unterwegs sein. Und ja, es ist so, wenn man sich entscheiden tut, über die Bibel zu reden, dann muss man halt alles. Kann man nichts weglassen. Und bevor wir anfangen, haben wir genau die Stelle, die wir gerne würden, eigentlich weglassen. Aber ich bin nicht allein, der ein bisschen Schwierigkeiten hat damit. Ihr kennt sicher mehrere Bibelübersetzungen. Elberfelder, Luther, Zürcher. Und schon dort, wenn man die Titel anschaut, eben die Titel, die man in der Bibel sehen, man wissen, dass sie eigentlich nicht Gottes Wort sind, die Titel. Jeder hat ja die Titel noch dazu geschrieben. Aber es ist noch interessant, was man da alles kann lesen als Titel von dem Bibeltext. Jetzt haben wir da zum Beispiel Elberfelder, Warnung vor Glauben ohne Werke. Der Luther sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Schlachter, Glaube und Werke. Und Zürcher Bibel einfach der tätige Glaube. Ganz verschiedene Sachen. Und das, denke ich, macht die Sache nicht so einfach. Jetzt, ganz am Anfang haben wir ja gehört, in der ersten Predigt haben wir ja gehört, dass der Luther ganz viel gegen Jakobus geschrieben hat. Ich habe mich gefragt, wie er überhaupt den Brief noch übersetzt hat. Der hat dort trotzdem übersetzt. Er hat ganz viele Sachen dagegen geschrieben. Und ich, ja, jetzt, was machen wir? Wir probieren es trotzdem. Wir nehmen das auseinander, wie immer, und lesen Vers für Vers und hoffen, dass auch heute Gott uns etwas sagt. Wir lesen ja im ersten Vers von dem Text, Vers 14, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Das Thema hat Jakobus eigentlich schon am Anfang gesagt, er hat uns eigentlich vorbereitet. Im Kapitel 1, Vers 22 hat er mal schon gesagt eigentlich, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und da gibt es irgendwie eine Ähnlichkeit mit dem Vers. Also zuerst sagt er ja, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Das ist ja eigentlich schon genug eigentlich. Aber er kann es nicht lassen. Da kommt natürlich noch, er will uns sagen, dass das eigentlich ganz schlimm ist, wenn wir das nicht machen. Wenn wir nicht Täter des Wortes sind, dann tun wir uns selbst betrügen. Auch da könnte man ja auch so ein bisschen jetzt eigentlich die Frage, was nützt es meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke. Ist auch da, die Frage ist genug eigentlich, wäre nett eigentlich so lassen, aber nein. Er muss noch eins drauf, wie vorher im Vers 22. Kann etwa der Glaube ihn retten? Das ist die Frage und die Antwort gibt es noch nicht. Da können wir wieder verstehen, dass Luther da doch vielleicht Recht gehabt hat, wenn er ein Problem hat mit dem Vers. Wir müssen auch die Tatsache erwähnen, dass die Stelle oft fälschlicherweise als Widerspruch zu Paulus könnte verstanden werden. Aber wenn man das genauer anschaut, dann merken wir da, dass es eigentlich keine Widersprüche sind, sondern Unterschied. Und da können wir das ein bisschen besser verstehen. Und wenn wir das nicht verstehen, dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass auch viele Menschen sich damit beschäftigt haben, mit dem Thema. Und ich bin immer noch so in dem Buch, das ich immer wieder dazu lese, vom Arnold Fruchtenbaum, der Jakobusbrief. Und da finde ich, hat er ganz schön aufgezählt, und das möchte ich euch schnell zeigen, wie er da findet, 5 Punkte hat er genommen und Paulus mit Jakobus verglichen. Und er sagt da eben, eigentlich grundsätzlich, wenn wir das zusammenfassen, dass schlussendlich die Werke, die da erwähnt sind, nicht als Mittel für Errettung, sondern Werk als Beweis für die Errettung. Das kommt nicht von mir, sondern das hat er gemacht und ich finde das noch eine gute Sache. Die Frage, die wir in dem Vers lesen, ist nicht nur so eine rhetorische Frage. Also es gibt so Fragen, wo wir wissen eigentlich schon, was die Antwort wäre. Sondern Jakobus wird eigentlich sagen, dass solche Menschen gar keinen Glauben haben. Und so kann man vielleicht noch die Ergänzung, die wir dort sehen, kann etwa der Glaube ihn retten. Vielleicht kann man das ein bisschen besser verstehen. Vielleicht tönen sie nicht mehr so schlimm. Wenn man das so lasst, einfach so, kann etwa der Glaube ihn retten? Und dann würde jemand sagen, nein. Dann wäre das schon noch ein bisschen speziell. Und da geht es darum, der Jakobus will uns da sagen, dass der Glaube ohne Werke, Glaube ohne Werk, wo uns nicht retten kann. Und vielleicht noch kann er uns da warnen, dass jetzt muss ich noch, ja. Der Jakobus ist nicht so ein Theologe, ein Lehrer wie der Paulus. Wenn wir Paulus lesen, dann haben wir dort ganz viele Sachen, auch wenn wir den Paulus kennen, als glücklichen Lehrer, er hat uns den Glauben von dieser Seite erklärt. Aber Jakobus tut da eigentlich den Paulus ergänzen und verteidigen. Er tut uns zwar keine theologische Lehre über Glauben da uns zeigen, sondern er will vielmehr die Verzerrung von dieser Lehre bekämpfen. Weil schlussendlich definieren beide, sowohl Jakobus als auch Paulus, den Glauben als lebendiges, produktives Vertrauen auf Christus. Echter Glaube kann nicht moralisch tot oder in Werk unfruchtbar sein. So wie zum Vers 14. Dann haben wir die Verse 15 und 18. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? Jetzt haben wir ein praktisches Beispiel aus dem richtigen Leben. Und das Beispiel ist so stark, weil wir da zwei wichtige Sachen haben. Der Jakobus sagt jetzt nicht mehr, wenn jemand oder Mann oder wenn jemand verfrüht oder Hunger hat, sondern er tut da ganz bewusst, auch nicht einmal nur Brüder, wir kennen ein bisschen die Geschichte mit den Stelle in der Bibel, wo es heisst, liebe Brüder, und viele ergänzen einfach so, also von mir aus ein bisschen frech, sagen, es heisst auch liebe Brüder und Schwestern, aber dort steht nur liebe Brüder. Und da tut er ausgerechnet und explizit sagen, wenn ein Bruder oder eine Schwester, und das ist also im Original, ist keine Ergänzung. Also er tut einerseits wirklich Bruder und Schwester erwähnen, also alle Gläubigen, ohne Unterschied von Geschlechter zum Beispiel. Und die zwei wichtigsten Grundbedürfnisse vom Mensch eigentlich. Ich weiß nicht, ob es noch etwas anderes gibt, außer Kleider und Nahrung, die man braucht. Vielleicht atmen. Und auch das hat Jakobus, Bruder und Schwester, und das Thema hat Jakobus schon mal behandelt. Also er kennt das sehr gut und die Zuhörer, die kennen das auch. Er hat zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 3 und 6 und spricht zu den Armen, stehe du dort oder setze dich unten an meinen Fußschemel. Oder ihr habt aber den Armen verachtet. Das ist im Kapitel 2, Verse 3 und 6. Also das ist kein theoretisches Beispiel, sondern eine Realität, wo Jakobus selber miterlebt hat und die Leute auch müssten davon gewusst haben, dass man den Armen verachtet hat. Aber das ist ja nicht einmal schlimm, weil das kann passieren, dass jemand friert oder Hunger hat. Das Schlimmste ist eben, dass man dann nachher das Gefühl hat, man kann einfach sagen, ja, bist selber schuld. Ja, merkst nicht, dass du Hunger hast, geh essen. Merkst nicht, dass du verfrühst, geh dich anlegen. Zusätzlich dazu darf man wieder zurückgehen und schauen, dass wirklich Jakobus an den Juden schreibt. Und dort ist eben eigentlich der sogenannte Gruß, geh hin in Frieden, ist auch etwas, was Juden immer wieder gebraucht haben. Es gibt mehrere Stellen, wo es heisst, eben Samuel und eben geht hin in Frieden, geh hin in Frieden und so weiter. Also mit dem Spruch, wo eigentlich Jakobus sagt, schau, das langt nicht, wenn ihr das sagt, nur weil ihr aus dem Alten Testament zitiert. Geh hin in Frieden. Ihr müsst etwas machen. Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. So quasi, als wäre sie eben selber schuld. Natürlich kann man sagen, ja, er tut übertrieben. Es kann, niemand will das machen. Übertrieben, ja, vielleicht. Aber die Tatsache, dass jemand friert oder hungert, ganz konkret, Wärme und Nahrung braucht. Das ist etwas, was alle gewusst haben. Oder man kann sagen, ja, Gott kann helfen. Auch Gott kann da Wunder tun. Er kann den Armen und die, die Hunger haben, auch helfen. Aber wir wissen, dass Gott will, dass wir einander helfen. Und vor allem wir Gläubigen. Wenn Jakobus da quasi vorwirft, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Da meint er sicher, nicht, dass sie nicht können, sondern dass sie nicht wollen. Und darum die Frage von Vers 14, was nützt, kommt da wieder, was nützen die leeren Worte, wenn du doch mit Taten helfen kannst? Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Also, nach den Fragen, die wir in den Vers 14 bis 18 gelesen haben, haben wir jetzt endlich eine Antwort. Eine Antwort eigentlich aber, wo Jakobus schön vorbereitet hat. Eine Antwort eigentlich, wo wir schon gewusst haben, dass sie kommt. Ein Glaube ohne Werke nützt gar nichts, ist tot, ist eigentlich gar kein Glaube. Ein Glaube ohne Werk offenbart sich im praktischen Leben, oder eben nicht. Geht hin in Frieden, werbt euch und sättigt euch, es wird alles gut, keine Angst und so weiter. Aber das Frieren und Hungern führt ja auch eigentlich zum Tod. Und das ist nochmal ein Vergleich, wo die damaligen Empfänger ganz sicher verstanden haben. Und jetzt kommt der vernichtende Urteil über den Glauben ohne Werk. Er ist tot. Tot in sich selbst. Nicht nur äußerlich unfruchtbar, sondern auch innerlich leblos. Er zeigt, dass da kein wahrer rettender Glaube ist. Weil ein rettender Glaube tut sich durch Werk offenbaren, die Früchte des Glaubens. Und das ist, Jakobus hat das eigentlich nicht erfunden, sondern das lesen wir auch in der Bergpredigt. Matthäus 5, Verse 14 bis 16, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Auch da immer wieder, wenn wir einfach zurückkommen und sagen, ja, was ist jetzt Werk? Was für Werk sind das? Das ist auch wieder ganz klar. Das sind die Werke, wo nicht selbst, wo ziellos sind, sondern Werk, um dein Vater zu verherrlichen. Da einmal die Werk von Jakobus und auch die Werk von Jesus. Jetzt kommen wir zum Vers 18. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Nun versuche ich die Erklärung des problematischen Verses 18 und damit einer der schwierigsten neutestamentlichen Stellen überhaupt. Das kommt nicht von mir, sondern von einem Professor namens Martin Dibelius, Professor an der Theologischen Fakultät von Hupprecht Karls Universität Heidelberg, wo er einen Kommentar geschrieben hat zum Jakobusbrief. Und wenn ich das gelesen habe, dann habe ich gefunden, wehe mir, ich Laienprediger, wenn er das sagt. Und trotzdem habe ich mich schnell wieder erholt und das nochmal gelesen, nochmal geschluckt. Und dann möchte ich euch zwei Sachen von dem, was er behauptet. In erster Linie ist der Vers wirklich ein bisschen schwierig. Die Stelle ist ein bisschen schwierig, weil man zum Beispiel da plötzlich nicht genau weiß, wer ist ich und wer ist du. Also wenn man vorher schaut, was alles Jakobus gesagt hat, ist jetzt eigentlich umgekehrt. Der Jakobus sagt, er redet über Werk. Und da plötzlich ist das ist so eine Art ein Gespräch zwischen zwei Menschen, vielleicht zwischen Jakobus und irgendjemand, der gegen ihn ist. Und dann ist es jetzt plötzlich so, dass der sogenannte Gegner von Jakobus hat ja die Werk und Jakobus hat nur den Glauben. Und jetzt muss plötzlich Jakobus den Glauben ohne Werk zeigen und der andere wird Werk zeigen. Das ist einmal die erste Aussage von dem Martin Dibelius. Die zweite Erklärung von dem ist, dass tatsächlich wirklich der Vers, und das ist, glaube ich, schon mehrmals haben wir das dürfen lesen oder können lesen, dass da gewisse Wörter fehlen, wirklich, tatsächlich Wörter fehlen von dem, von dieser Stelle, beim Abschreiben haben wir die nicht mehr gefunden. Und es ist schon so, dass jetzt zum Beispiel der Luther, das ist eine Bibel, die genau 100 Jahre älter ist als ich, von 1888, da lesen wir, du hast den Glauben und ich habe die Werke. Zeige mir deinen Glauben mit deinen Werken, so will ich auch meinen Glauben dir zeigen mit meinen Werken. Das ist nicht das, was wir gelesen haben. Und Schlachter tut auch so übersetzen, genau ein bisschen ähnlich wie der Luther. Du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Jetzt sind wir alle genug verwirrt. Und im Luther tut Elberfelder tut auch anders übersetzen. Und was machen wir jetzt mit dem? Ich bin einfach wieder zum Paulus gegangen und habe dort Folgendes gelesen, im 1. Korinther 13, 12. 1. Korinther 13,12. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Und das hat mir Mut gegeben zum Weitermachen. Das ist etwas, was eigentlich normal ist, dass man immer wieder abhängig bleiben, da beim Bibelverstehen, von Gott. Und dann eigentlich, auch wenn der Professor ich respektiere, die ganze Arbeit, die er macht, ist sicher viel höher als meine, aber er sagt auch nichts Neues. Eigentlich haben wir ja die Stelle doch verstanden. Und zwar, wir haben gesehen, dass Jakobus entweder ein bisschen ironisch fragt oder ein bisschen provozieren. Und da geht es gar nicht mehr darum, ob da ich oder du und was auch immer, wer das ist. Grundsätzlich haben wir da gesehen, du hast Glauben und ich habe Werke. Und wir dürfen da verstehen vom Jakobus, dass das gar nicht möglich ist. Das ist auch ironisch gemeint. Du hast Glauben und ich habe Werke. Das geht gar nicht. Man kann Glauben und Werke gar nicht trennen. Das spielt ja keine Rolle, wer ich ist da oder wer du ist. Und die Ironie wird ja im nächsten Satz bestätigt. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Das geht gar nicht. Ich würde sagen, wenn da etwas fehlt, dann könnte man sagen, okay, zeige mir deinen Glauben ohne Werke, wenn du kannst. Und das kannst du nicht. Jakobus hat bewiesen, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Also, den kann man ja gar nicht zeigen. Im Gegenteil, was man zeigen kann, sind die Werke, und nicht irgendwelche Werke, wo man stolz drauf sein könnte, sondern die Werke vom Glauben. Werke, mit denen man den Glauben beweisen kann. Zwar haben wir Rettung aus Gnade durch Glauben. Doch rettender Glaube ist ein Glaube, der Werk zeigt, der Werk hervorbringt. Und so wunderbar, glaube ich, ergänzen sich Paulus und Jakobus. Und vielleicht haben wir im Vers 19 vielleicht nochmal eine Erklärung oder eine Verwirrung. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Auch das eine berühmte Stelle. Im Vers 18 haben wir ja wieder Klasse, du hast Glauben, zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Und jetzt kommt wieder, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Irgendwie hat Jakobus bis jetzt immer nur von Glauben geredet. Einfach Glauben ohne gar nichts, gar nichts, nur Glauben. Und jetzt kommt eigentlich, er will eigentlich noch mehr durchbohren und sagt, ja gut, es könnte sein, dass dein Glaube sogar richtig ist. Den Glaube an einem einzigen Gott. Du hast Glaube, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Ja, ist das jetzt eigentlich gut, oder? Ist das nicht genug? Er tut quasi zugestehen, dein Glaube, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Auch da müssen wir wieder zurück und ein bisschen nachforschen, was sonst in der Geschichte und was die Juden so als Sprüche gehabt haben früher. Fünfte Mose 6,4, das ist etwas, was sie immer wieder rezitiert haben. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und er wollte ihnen da sagen, das langt nicht, wenn wir das jeden Tag rezitieren, nur weil wir es müssen. Und auch da kann man in Lukas 8, 28 lesen wir. Was ist jetzt der Glaube, auch die Dämonen glauben? Glauben die Dämonen an Gott? Ich glaube schon. Und es hat in der Bibel, lesen wir eben in Lukas 8, 28. Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Das beweist eben, dass der Glaube an einen einzigen Gott ist ja schon gut, aber zeigt noch eine Veränderung im eigenen Leben. Es ist gut möglich, dass man so einem grossen Gott aus eigener Kraft kann man so einem grossen Gott glauben, aber das Einzige, was man nachher machen kann, ist zittern oder schaudern. Vielleicht will uns Jakobus auch heute sagen, eine korrekte Theologie hat keinen praktischen Wert, wenn sie kein Werk hervorbringt. Wir könnten nur so viele Bibelschulen besuchen, so viele Diplome vorweisen. Aber wenn der Glaube in unserem Leben nicht sichtbar ist, dann nützt das gar nicht. Auch da ist ein Vers, wo wir auch anders könnten, noch mehr darüber nachstudieren. Da will ich eigentlich nicht. Das ist ja so. Was heisst das genau? Könnte das ein neues Fenster aufmachen, lang darüber reden oder nachdenken, was ist jetzt mit Dämonen und Glauben? Das überlasse ich euch, vielleicht kann man da zu Hause noch ein bisschen mehr darüber studieren, was jetzt damit meint. Ich habe mich mit dem da gar nicht befassen. Auch die Dämonen glauben und zittern. Und darum gehen wir zum Vers 20, zum letzten Vers. Der Hammer, willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Schon wieder. Jakobus will einfach nicht loslassen. Also er will uns quasi wie nochmal, was musst du noch haben, was brauchst du noch, damit du endlich verstehst. Und jetzt haben wir ein neues Wort dazu. Du eitler Mensch. Und auch da helfen uns die Übersetzungen. Da ist eigentlich Töricht, Nichtig, Leer oder Prallhans, das sind so Übersetzungen von dem Wort, wo die Charaktereigenschaft von so einem Mensch beschreiben, wo nicht will, die Wahrheit zu erkennen. Niemand will selber zugeben, dass er so ist. Und darum tut Jakobus da ganz direkt fragen: Bist du bereit, deine Torheit abzulegen und den richtigen rettenden Glauben zu entdecken? Hast du nicht genug gehört? Brauchst du noch mehr Argumente oder noch mehr Beispiele? Wann willst du das verstehen? Wir merken, dass er wirklich will, dass die Menschen verstehen. Und auch da, mit dem Vers, tut er eigentlich schon den Weg parat machen für die nächste Predigt, mit anderen Versen von 21 bis 26, wo er dort dann Jakobus ein paar Beispiele aus dem Alten Testament für Glaube und Werk zeigen. Aber wir bleiben noch schnell bei dem Vers und merken, dass er auch da nicht mehr jemand oder du oder ich braucht, sondern jetzt tut er ganz klar appellieren, dass der Mensch eigentlich selber, dass das Problem eigentlich bei dir selber liegt. Deine Eitelkeit, die musst du auch weg tun. Also ganz wichtig denkt mir da, dass Jakobus nicht aufgibt. Er könnte ja sagen, ja, dann bist du aber selber schuld. Er merkt eigentlich, dass so ein Mensch noch mehr Zuwendung braucht, noch mehr Hilfe und noch mehr Argument. Und er tut das dann in den nächsten Vers da, bis am Ende von dem Kapitel, wo ich dann, und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Predigt. Und so komme ich zum Schluss. Was gilt jetzt? meine Predigt habe ich tue gar nicht so gerne Titel geben, Predigt. Glaube und oder ohne Werke. Was gilt jetzt? Glaube oder Werke und Glaube ohne Werke, denke ich, wir haben genug gehört. Ich denke, das ist ganz klar, dass das keine Chance hat. Wir lehnen das ab und das ist aber irgendwie klarer. Man weiß, wo man steht. Glaube oder Werke geht nicht. Glaube ohne Werke geht nicht. Aber vielleicht Glaube und Werke. Tönt das besser? Ist das der gute Schweizer Mittelweg? Das finde ich noch schlimmer als diese zwei. Weil das ist schön versteckt. Die Formulierung finde ich eigentlich noch schlechter als die anderen zwei. Weil auch da, wenn ich sage, Glaube und Werke, dann tue ich etwas trennen, was man gar nicht trennen kann. Das sind wie zwei verschiedene Sachen, Glaube und Werke. Aber Jakobus zeigt uns ganz klar, eigentlich in dem Vers, wo man gesagt hat, das ist mega schwierig, im Vers 18, er sagt, ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben zeigen. Also da gibt es gar nichts zum Trennen. Da gibt es nichts zum Trennen. Er sagt nicht, ich werde dir meine Werke und meinen Glauben zeigen. Denn so hätte er vielleicht doch ein Problem mit Paulus oder mit Luther. Aber er sagt einfach, aus Werken den Glauben zeigen. Das bestätigt, dass Glaube und Werke man nicht trennen kann. Ich denke, dass Kunst für uns heute, als Christ, als Prediger, als Gemeindemitglied, darin besteht, dass wir das eine nicht zu fest betonen und das andere vernachlässigen. Wenn man zum Beispiel immer noch sagt, der Glaube genügt, mehr musst du gar nicht tun und so weiter, dann könnte es sein, dass du zum Beispiel als Prediger ganz viele Fans hast. Viele Menschen finden dich cool, locker, nicht so streng. Aber dann ist das Risiko nicht zu gross, dass man zu oberflächlich bleibt im Glauben. Oder dass man sogar als Prediger sich schuldig macht, ein billiges Evangelium zu verkünden. Wenn man aber nur auf Werk sich konzentrieren, auch da ist die Gefahr gross. Zum Beispiel irgendwann einmal mit Listen führen anfangen, Regeln zu erfinden, gesetzlich zu werden, sowohl bei sich selber, auch bei den anderen. Also besser ist bei den anderen, zum Anfangen zu zählen, was man alles nicht gut macht. Und darum ist ganz, ganz wichtig, dass man vorsichtig, aber klar beides betonen tun. Unsere Werke sind nur dann gültig vor Gott, wenn sie aus dem Glauben kommen. Der Glaube ist nur da, nur dann kann man beweisen, wenn er Werk von Glauben vorbringt. Zum Schluss noch eine kleine Geschichte. Vor langer, langer Zeit hat ein reicher Mann, wo in einem Dorf gewohnt hat mit alle arme Menschen, hat er wollen, den Menschen eine Kirche bauen. Aber niemand hat dürfen Pläne anschauen, niemand hat dürfen Baustelle besuchen. Als er fertig war mit dieser Kirche, sind natürlich alle eingeladen worden und sind alle gekommen. Alle Bewohner von dem Dorf. Die sind reingegangen und plötzlich haben sie sich angeschaut und gemerkt, das hat kein Licht. Es hat keine Lampe, es hat keinen Lampenständer, gar nichts, Kerzenständer, einfach nichts. Sie hat sich gefragt, was ist da los? Und der Besitzer ist gekommen und hat jedem von diesen Menschen eine Kerze gegeben. und gesagt, jedes Mal, wenn ihr da seid, wenn ihr kommt, ist da Licht. Wenn ihr nicht kommt, ist da Finsternis. Wir können viele Werke im Verborgen machen. Und das ist auch so. Das sagt uns Jesus auch. Wir können beten, fasten, spenden und so weiter. Aber Licht, das kann man nicht im Verborgen sein. Wenn wir Licht sind, dann ist es hell um uns herum. Wenn wir kein Licht sind, dann ist eben nicht nur einfach kein Licht herum, sondern Finsternis. Möge Gott uns das schenken und helfen, so was er durch Jesus versprochen hat, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Amen.